Ihr hört den Nana One Anime Podcast. Präsentiert von blog107.de und der Fleischerei Hübner. Fleischerei Hübner, denn Essen ohne Fleisch ist wie Bauschaum ohne Treibgas.
Willkommen, meine lieben Freunde, zu einer tropischen Ausgabe der Männerfäkale, eurem Podcast über Bier, Bier, Bier und Männerficken. Denn bei dieser Hitze brauchen wir nur zwei Dinge, Bier und Männerficken. Hallo Endo.
Hallo Gabby, ich sitze hier mit meinem Bier und hoffe, dass mich ein Mann fickt.
Ah, schön, aber ich habe auch keinen gerade hier in der Nähe, also ja.
Oh, weiß aber jetzt wird mir schwindelig von dem Bier und der Hitze.
Oh nein, du musst immer aufpassen, dass du nicht so viel Bier trinkst. Ah, Endo, jetzt müssen wir schon wieder den Krankenwagen rufen. Krankenwagen! Krankenwagen!
Herzlich willkommen zum 8. Frühlingsseason-Podcast 2026 hier bei Nana One mit dem fantastischen Endo.
Ich bin der fantastische Endo. Und ich heiße euch natürlich ebenfalls willkommen zum 8. Frühlingsseason-Podcast. 8 Podcasts! Ah. Haben wir diese Scheiß-Season schon, Care. Und es werden noch mehr. Also freut euch.
Werden 11.
Auf mehr Frühling.
So eine lange Güte. Season hatten wir seit sehr langer Zeit nicht mehr. Ich glaube zuletzt 2024 oder irgendwie sowas. Oder 23. Ich habe letztens nachgeguckt, ich habe es wieder vergessen. Aber ja, 11 Sendungen, es ist der Wahnsinn. Nächste Season wird zum Glück ein bisschen kürzer. Aber auch da sind wir zeitlich ein bisschen eingeschränkt. Aber ja, nächste Season scheint aktuell auf 9 Sendungen hinauszulaufen.
Irgendwie matcht Japan seinen Anime-Output nicht so wirklich mit unseren Urlaubsplänen und nee, der das Tatsache, dass wir jetzt ein bisschen öfter in Urlaub fahren und solche Sachen. Also keine Ahnung.
Es ist echt frech. Weiß nicht, gemein. Was das soll.
Ja.
Ja, aber naja, müssen wir jetzt durch. Heute wieder mit 5 Anime, die wir handerlesen haben und definitiv nicht zufällig ausgewürfelt. Und 5 Anime, die tatsächlich auch mittlerweile teilweise schon kurz vor ihrem Ende sind. Und ich weiß gar nicht, ob irgendwas davon heute schon fertig ist, aber auf jeden Fall bewegt sich das meiste der aktuellen Season gerade auf die Zielgerade zu. Sprich, wieder alles top aktuell für euch hier. Und ich würde sagen, wir machen heute keinen Bonus-Content. Was?
Ja? Nee, kein Bonus-Content in irgendeiner Form. Wir sind heute unter Zeitdruck, aber wir wollen trotzdem diesen Podcast für euch aufnehmen.
Heute der kürzeste Podcast aller Zeiten.
Nein, ich wollte nur einmal dazu sagen, man muss das Ganze ja mal positiv sehen. Wenn man einen interessanten Anime hier findet in der ersten Folge, dann kann man den direkt durchbingen. Also lohnt sich trotzdem, diesen Podcast zu hören, weil dann wisst ihr halt, was ihr beim nächsten Binge-Abend schauen könnt.
Jo. Perfekt.
Ja.
Und
mal gucken, ob da heute was dabei ist.
Dann gucke ich doch mal, was für bingige Sachen wir jetzt zuerst schauen. Und aha, es geht direkt um den gleichen Inhalt wie gerade eben in unserem Vorpodcast der Männerfäkale, um Alkohol. nämlich bei wo war ich? Da. Butan Kamina, Fully Blossoms When Drunk. Im japanischen Titel Kamina Butan, Yoeru Sukata wa Yuri no Hana. Zu Deutsch, Kamina Butan hat ein schweres Alkoholproblem. Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Eine Manga-Adaption von Swan? Swan wird es, glaube ich, ausgesprochen. Das ist ein französisches Wort. Säugner. Die hatten wir letztes Jahr mit ihrem Erstlingswerk Mono. Der Manga läuft seit 2019. Als Regisseur haben wir hier Sakuma Takashi, der Regisseur von 16-Bit Sensation und One Room, hat hier noch einen Assistenzregisseur, nämlich Tosawa Shuntaro. Und üblicherweise nenne ich die Assistenzregisseure eigentlich nur, wenn die irgendwas Relevantes schon mal selber gemacht haben. Der hier hat hier zum ersten Mal überhaupt ein Regiewerk in irgendeiner Form. Aber mir war der zuvor schon mal aufgefallen, das ist nämlich ein sehr experimenteller und schäftiger Episode Director, der war mir zuerst bei My Next Life as a Villainess in einer Folge aufgefallen. Und experimentell ist nämlich hier das Stichwort, denn jede Folge von Kamina Butan hat einen eigenen Animationsstil mit sehr, sehr freien Charakterdesigns, die sich auch dann zwischen den Folgen immer wieder so ein bisschen ändern. Und das ist gerade so ein bisschen so der Titel, den die Sakuga-Community diese Season so als Geheimtipp feiert, weil er sehr, sehr experimentell zwischen den einzelnen Folgen ist. Dazu haben wir Drehbuchautorin Yonayama Yoko, die hat bei Romance Slice of Life Titeln wie Sign of Affection und auch bei Mono die Drehbücher geschrieben, und Charakterdesigner Yoshinari Ko, der macht hier erstmalig ein Charakterdesign, ist aber trotzdem erwähnenswert, denn es ist ein bekannter Sakuga-Animator und der Bruder von Trigger-Regisseur Yoshinari Yo. Die Eltern waren sehr kreativ, der Yo und der Ko. Yo, 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 let's go.
Das ist der beste Anime, den es gibt, und Zeugner das beste Studio. Prost, ihr Säcke. Ich darf passend zu Kamina Butan hier die Anmod machen. Und, möchte euch deswegen ein paar Fakten über Alkoholkonsum mitteilen. Und zwar sind rund 1,6 Millionen Menschen in Deutschland alkoholabhängig, wobei die Tendenz dazu steigend ist. Jede 10. Straftat wie Körperverletzung oder Vergewaltigung wird unter Alkoholeinfluss begangen. Es sterben jährlich über 40.000 Menschen in Deutschland an den Folgen ihres Alkoholkonsums, und dadurch entstehen ökonomische Folgekosten in Höhe von fast 60 Milliarden Euro für den deutschen Fiskus. Und außerdem neuesten Studien gibt es keinen unbedenklichen Alkoholkonsum. Alkohol ist ein Zellengift. Das bedeutet, dass jeder Tropfen und jedes Glas schon giftig für den Körper ist. Man muss das natürlich in Beziehung setzen, also sich alle paar Monate ab und zu mal ein oder zwei Bierchen trinken. Ist nichts, was dich direkt reckt, aber auf jeden Fall nicht sehr gesund. Es gibt keinen gesunden Konsum. Es zerstört immer. Dem sollte man sich bewusst sein, auch wenn man diesen Anime hier schaut. Vielen Dank dafür. Gabby wird euch nun zusammenfassen, worum es in der Story ging.
Fahrrad. Entschuldigung, ich war gerade kurz betrunken. Jetzt aber wieder ausgenüchtert. Alles gut, alles gut. Wir haben hier die Geschichte von Kamina Butan. Und die Butan, die ist gerade eben auf dem Weg in ihr erstes Uni-Jahr. Denn sie ist Ersti und zieht dort in ein Frauenwohnheim und trifft dort auf 2T Ibuki. Und Ibuki, die kennt ihr noch als Aoi aus Yamano Susume. Die hat keinen Bock mehr auf Wandern und ist jetzt schwer alkoholkrank. Und direkt als Botan Ibuki zum ersten Mal sieht, sieht sie, wie sie sich gerade in einen Highball reinpresst und denkt sich, boah, das ist ja hot. Also nicht der Highball, sondern wie diese alkoholkranke Frau sich da gerade den Highball reinscheppert. Und quasi auf den ersten Blick verliebt, und die beiden wohnen jetzt zusammen und wohnen jetzt nicht direkt zusammen, aber die beiden werden sich künftig treffen zum gemeinsamen Alkoholkonsum, denn sie werden jetzt Alkoholiker-Buddies und schallern sich ein Highball, ein Wodka, ein Sake, alles Wein nach dem anderen, Appleboy rein, bis absolut gar nichts mehr geht. Und sie alles gottlos zureiern. Und wir haben noch vier andere Charaktere, die hier ebenfalls schwere Alkoholkrankheiten haben. Und all diesen sechs Frauen schauen wir zu, wie sie langsam, ihr Gehirn zerstören, um wahrscheinlich ihren Universitätsabschluss nicht zu schaffen, weil sie jede Nacht in ihrer Kotze einschlafen.
Ja, wir haben hier den nächsten Anime der Kategorie. Liebe Japaner, bitte unterstützt die inländische Alkoholindustrie, konsumiert mehr Alkohol. Es kann nicht sein, dass die Tendenz da in Japan seit Jahren immer weiter sinkend ist. Bitte, bitte trinkt Alkohol, so wie die cuten Mädchen in diesem Anime. Das ist das Fortsetzungsgenre von den Anime in den 2010er Jahren, die uns gesagt haben, dass Schwangerwerden und Gebären etwas absolut Wunderbares ist und man das mehr machen sollte als Japaner, um gegen die sinkende Geburtenrate anzukämpfen. Ja, aber diesmal schwanger sein und gebären nicht mehr so interessant scheinbar. Es ist viel relevanter, Alkohol zu trinken.
Nächster Schritt, dann ein Anime über Alkohol bei der Schwangerschaft.
Oh nein, oh nein. Oh Gott. Wahrscheinlich ist auch das der Grund, warum wir keine Procreate-Anime mehr haben, weil wenn man beide Kampagnen parallel laufen lassen würde, dann könnte das sehr gefährlich werden.
Das ist tatsächlich sehr gefährlich. Genau. Ich würde ganz kurz, bevor du startest, merk dir deine Idee, ich wollte ganz kurz die Info noch anbringen, die ich vorhin gerade on Stream angebracht habe, denn der Mangaka, Hey, der hier dieses Werk geschaffen hat, der ist tatsächlich, hat einen übelst heftigen Crush auf Aoi aus Yamano Susume, also dem Bergmädchen-Anime, Encouragement of Climb heißt der bei uns. Und der hat quasi Kabina Butan als Yamano Susume Dojinshi geschrieben oder so und hat quasi eine Age-Up-Version von ihr kreiert in einem anderen Setting und aber effektiv soll das irgendwie der gleiche Charakter sein, auch wenn sie einen anderen Namen hat und so, weil er so heftig auf sie crusht. Das ist verifiziert über seinen Twitter-Account. Er hat super viele Crush-Posts zu Aoi aus Yamano Susume und so weiter und hat selber die Verbindung auch hergestellt zu seinem eigenen Charakter. Also das ist so, my original Yuri Character, do not steal. So, jetzt.
Tja. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ich glaube, irgendwas über Alkohol. Nee, also genau, richtig. Also was ich über den Anime im Vorfeld wusste, ist, sehr lesbische Frauen trinken viel Alkohol. Und das ist auch exakt, wie ich die erste Folge in einem Satz zusammenfassen würde. Es gab sehr viel Mädels, die aufeinander horny waren, die sichtlich miteinander schwitzigen Yuri-Sex haben wollten, aber noch viel lieber als das viel Alkohol konsumieren wollten. Und deswegen wurde sehr viel getrunken und, lesbisch miteinander interagiert.
Ja, genau. Das kann man es eigentlich ganz gut zusammenfassen. Und ich fand's schon vom Feeling her recht chillig. Also es ist schon irgendwie so die Art von Anime, wie ich sie immer ganz gerne schaue, zum Runterkommen. Ich muss mir dann bloß angewöhnen, beim Schauen so ein bisschen auszublenden, dass die hier schon sehr, sehr ungesunde Mengen an Alkohol trinken. Und wie er nur eingangs schon erwähnt hat, dass jede Menge von Alkohol ist ungesund, aber das ist schon einfach so Next Level Alkoholismus. Das ist Alkoholismus. Die sind alkoholkrank, die Charaktere von Folge 1 an. Das muss man halt einfach mal so realistisch sagen. Und das als jemand, der mittlerweile dem Thema Alkohol gegenüber sehr anders gegenübersteht als vielleicht noch vor 10 Jahren oder so, weil er einfach Menschen kennt, denen Alkohol das Leben zerstört hat und die teilweise da wieder rausgekommen sind, aber teilweise auch nicht. Muss ich das Ganze ein bisschen mit einem Abstand evaluieren und hier eher so das cute Yuri sehen. Aber ich weiß nicht, ob man dafür besoffen sein muss. Also klar, es geht halt darum, dass das Alkohol bei denen die Zwänge löst und so und einfach dafür sorgt, dass sie sich sehr schnell wahrscheinlich nahe kommen, weil einfach in der ersten Folge schon gottlos miteinander rumgeflirtet wurde, als sie besoffen waren. Entsprechenden Progress gibt's da wohl auch recht schnell, wie ich gehört habe.
Ja, ich kann mich dem eigentlich komplett anschließen. Also, mir fällt es auch schwer auszublenden, dass hier die Charaktere krasse Alkoholiker sind. Und meine Einstellung ist ja auch deutlich kritischer geworden, was Alkohol angeht. Einerseits, weil ich immer schneller einen Kater kriege und meine letzten paar Male trinken eigentlich nie Spaß gemacht haben im Nachhinein, weil es das halt nicht worth ist, für ein ganz kleines bisschen betrunken und lustig fühlen, den gesamten nächsten Tag in die Mülltonne zu schmeißen. Und das passiert bei mir wirklich mittlerweile gottlos schnell. Also es reichen schon wirklich 2-3 Bier, damit ich betrunken bin. Ich kenne total viele Leute, die von sich sagen, oh, vom Bier kriegt man doch keinen Kater. Ja, doch, ich schon. Und der zweite Grund ist halt, dass ich in letzter Zeit sehr viel so Zahlen und Fakten dazu gelesen habe, dass eben es keinen unbedenklichen Alkoholkonsum gibt und dass es halt nun mal ein Zellgift ist und dass es immer destruktiv ist und das hat meine Lust daran schon ordentlich gedämpft und ich habe schon immer meinen Alkoholkonsum bewusst sehr kontrolliert und mich da wirklich an sehr strikte Cooldown-Phasen und so weiter gehalten, um dem nicht zu verfallen, eben weil ich so wie du auch Leute kenne, die alkoholkrank sind oder waren. Aber ich sehe das immer kritischer und bin mittlerweile eigentlich an einem Punkt, an dem ich sagen würde, ich spiele mit dem Gedanken, überhaupt gar nichts mehr zu trinken.
Ich trinke auch mittlerweile super selten Alkohol. Ich kann zwar super gut umgehen mit Alkohol und so und kenne total gut meine Grenzen und überschreite die auch nie. Also klar habe ich die früher mal überschritten in seltenen Fällen, aber da war ich noch jung. Passiert mir jetzt nicht mehr, aber ich habe gar keine Lust mehr so richtig darauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also.
Und um jetzt wieder die Brücke zum Anime zu schlagen, am Ende haben wir hier einen Anime, der letztendlich schweren Alkoholismus verharmlost. Dadurch, dass es cute, hübsche Anime-Mädchen sind, die das machen und dann natürlich süß und tipsy werden dabei und so weiter. Und ja, wie du schon sagst, es ist halt schwerer Alkoholkonsum. Und ich persönlich finde das nicht lustig. Ich finde das... Weiß ich nicht, gefällt mir halt nicht. Andererseits,
weiter?
Nee, sag ruhig.
Okay, ich hätte es, glaube ich, nicer gefunden, wenn die stattdessen gekifft hätten, aber das ist natürlich in Japan ein Problem und vielleicht hätte das Yuri auch nicht so funktioniert. Das würde dann so irgendwie so gehen, irgendwie so: Jo, Butan, lutsch mir mal die Pflaume. Nee, gar keinen Bock jetzt. Okay, cool. Ne, das hätte wahrscheinlich nicht so geklappt, aber ich weiß nicht, ja, also, boah, ich bin da so hin und her gerissen, also ich, da es jetzt ein Unterhaltungsmedium ist, dass ich jetzt in der Form konsumieren kann, dass mich das jetzt nicht zum Alkoholiker macht, kann ich das jetzt, denke ich, schon als den chilligen Slice of Life Anime genießen, aber er ist schon ein bisschen weird und so. Also ich fand es schon irgendwie ein bisschen witzig. Mich hat es eher unterhalten, die Art und Weise, dass hier wirklich einfach gottlos nacheinander einer reingebechert wird und die einfach gottlos besoffen sind die ganze Zeit. Aber ja, wenn man es jetzt nicht mit einem Abstand betrachtet, dann ist es schon irgendwie, die Message von dem Ding schon irgendwie problematisch.
Ja, ich habe halt auch ein großes Problem damit, wie Alkohol normalisiert wird. Also das sehe ich ganz viel im Umfeld von Fußball, wo ja für viele Leute Fußball und Bier eigentlich Synonyme füreinander sind und zwangsläufig zusammengehören. Aber auch zum Beispiel, wie im Umfeld von Fußballvereinen ja massiv gesponsert wird von vor allen Dingen Biermarken, die wirklich überall drauf und überall präsent sind. Und du musst ja bedenken, zum Fußball gehen ja auch sehr, sehr viele Kinder. Das heißt, die wachsen quasi schon damit auf, dass Alkohol dazugehört und etwas ist, das man einfach mal so in sich reinkippt. So sind wir ja am Ende wahrscheinlich alle irgendwo aufgewachsen, weil das halt in unserer Elterngeneration auch so war. Und ich finde gut oder wünschenswert, dass wir in unserer Generation jetzt das Heft in die Hand nehmen und wirklich da, ja, Alkohol nicht normalisieren, sondern als Droge behandeln, die es ja letztendlich auch ist. Und deswegen stößt mir die Darstellung in diesem Anime so ein bisschen sauer auf. Gleichzeitig, da hast du natürlich vollkommen recht, das ist ein super charmanter Yuri-Anime. Die Yuri-Szenen sind total cute und auch ein bisschen hot. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn es dann auch ein bisschen luder wird im späteren Verlauf, dass das dann auch sehr, sehr ansprechend sein wird. Das ist super hübsch gezeichnet und animiert, auch wenn die erste Folge jetzt noch kein Sakuga-Feuerwerk war. Aber es ist schon alles extrem stilsicher und atmosphärisch und bringt schon diese chillige, ey, da sind einfach Leute, die total gut miteinander funktionieren, die eine total tolle Chemie haben und die vergnügen sich einfach miteinander und wachsen dadurch noch enger zusammen. Bringt das schon wirklich sehr gut rüber. Ich würde auch wie bei so vielen Anime sagen, die Verantwortung liegt hier letztendlich beim Konsumenten. Man kann den Anime natürlich auch als harmlose Yuri Slice of Life Story sehen und einfach nur genießen. Und es liegt an einem selber letztendlich dann verantwortungsvoll damit umzugehen, mit seinem eigenen Alkoholkonsum umzugehen oder zu abstrahieren. Man kann ja auch Spaß an diesem Anime haben, wenn man überhaupt gar keinen Alkohol trinkt, aber riesiger Yuri-Fan ist. Ja, und Leute, die Alkoholprobleme haben, sollten eventuell diesen Anime sich einfach nicht anschauen. Dann ist das halt so. Wie gesagt, ich sehe das wie bei den Ecchi-Anime. So, es ist halt, ne, zwei Herzen in meiner Brust und wie man damit umgeht, das liegt aber, finde ich, immer an demjenigen, der es schaut.
Ich würde, by the way, noch halb widersprechen bei der Aussage, dass wir hier kein Sakuga-Feuerwerk in Folge 1 hatten. Ich klicke mich gerade noch mal so ein bisschen durch die Sakuga-Boho-Einträge zu Folge 1 und es ist halt subtiles Sakuga und das sehen vielleicht einige Leute nicht als Sakuga an, weil wenn man an Sakuga denkt, heutzutage hat man irgendwie die gottlosen Kampfanimationen aus Jujutsu Kaisen oder so im Kopf, aber das wird man hier nicht bekommen, weil es kein Kampfanime ist. Aber es hat extrem viele subtile, detaillierte Charakteranimationen und das enjoy ich persönlich schon ziemlich. Da, das ist so in meinen Augen doch trotzdem irgendwie ein Sakuga-Feuerwerk, nur ein subtiles Feuerwerk. Eine Sakuga-Wunderkerze. Ja. Okay, kommen wir zu den Zahlen.
Zahlen! Musst du machen.
Auf ML haben wir eine 7,92 bei 6.163 Bewertungen. Stand hier der 17.06.2026. Unsere Community gibt eine 5,78 bei 9 Bewertungen. Endo.
Auch auf die Gefahr hin, dass eine Person aus unserem Umfeld mir unterstellen wird, ich hätte die Genialität dieses Animes einfach nicht verstanden und das ist alles unfassbar tiefgründig und komplex und auf theyurination.com kann man auch nachlesen, warum. Ich gebe hier eine 6 von 10, ich fand das unterhaltsam. Aber, wie gesagt, sehe auch durchaus einige kritische Aspekte, die ich nicht so ohne weiteres komplett ausblenden kann. Das heißt, der Anime, ich mag den Anime, aber er hat ein Geschmäckle. So würde ich es formulieren. Was ja nicht heißt, dass ich ihn scheiße finde oder hasse, aber eben auch, dass ich da jetzt kein großes Meisterwerk drin sehe. Man muss aber auch dazu sagen, auch wenn der Anime nicht von Alkohol handeln würde, sondern wenn es einfach genau der gleiche Inhalt ohne Alkohol wäre, wäre er für mich auch kein absolutes Meisterwerk, weil da gehört ein bisschen mehr zu als hübsch gezeichnete, küssende Mädchen. Gabby.
Ich gebe einen höheren, 7 von 10 und dann alles darüber hinaus muss man dann mal schauen, wie sich so das Ding entwickelt, ne? Wie so die Slice of Life Momente sind, wie die Yuri Momente sind, ob der Romance technisch tatsächlich abliefern kann. Schauen wir mal. Alles noch offen, aber ja, war ein netter Einstieg. Und dann kommen wir zu einem Anime, einem kurzen Anime, den wir am liebsten, glaube ich, aus unseren Gehirnen wieder verbrennen würden. Und zwar Ingo Kodanshi, Deviant's Apartment Complex. Lizenziert von ADN.
ADN.
Eine Manga-Adaption von Elias, die Elias M. Börek. Die hatten wir letztes Jahr mit Yandere Dark Elf und 2024 mit Plus Size Elf. Jetzt haben sie keinen Bock mehr auf Elfen und machen da stattdessen Shota-Cons. Der Manga ist von Sakse Kenkyujo, der Mangaka von Semen Extraction Ward.
Ah, ja, Meisterwerk.
Mein Lieblingsanime tatsächlich. Richtig gut. Manga läuft seit 2021. Als Regisseur haben wir Tokuro Toshikatsu, der bei den eben erwähnten beiden Elfentiteln des Studios schon Regie geführt hat. Ja. Und jetzt muss ich zusammenfassen, worum es geht, ne?
Ja.
Wir haben hier den Yoshida. Yoshida ist laut Beschreibung ein Oberschüler, der im Körper eines Grundschülers oder so steckt oder Mittelschüler. Und sein Vater ist krank, der ist aber Hausmeister von einem Wohnkomplex. Und dort leben einige exzentrische Frauen. Und mit exzentrisch meine ich, die stehen auf kleine Jungs und haben noch diverse andere Perversitäten im Kopf. Und die leben sie noch nicht so ganz aus, aber des Nächtens spukt es dort. Und ein, war das ein Koffer oder was war das? Das ging alles so schnell, dass ich das gar nicht so richtig wahrgenommen habe. Irgendwie so ein Koffer, der dann irgendwie, der so SM-Outfits den Frauen überstülpt des Nächtens, der verwandelt sie in Sukuben. Was auch immer. Dann gehen sie nachts auf Streife und schnappen sich kleine Jungs, um sie zu vergewaltigen. Und die eine da, die hat dann zum Beispiel so Fotos von fremden kleinen Jungs bei sich an der Wand und so. Und ist schon ein bisschen, ne? Das ist schon ein bisschen schlimm. Was Japan
sieht. Das ist schon ziemlich schlimm.
Also ganz ehrlich, das Ding war unfassbar unhinged. Und das war so unhinged, dass ich es fast schon wieder ein bisschen lustig fand. Aber auch nur fast. Ansonsten ist das natürlich irgendwie, ist absolute Kackscheiße.
Es ist halt Shota-Fetisch The Animation, wobei der Anime nicht unbedingt für Shota-Fetischisten geeignet ist, denn es wurde in der Inszenierung und Darstellung schon der der Fokus auf den Körpern der weiblichen Charaktere gelegt und auf die dicken Titties, die hier dem Shota ins Gesicht gedrückt werden und alles. Also wenn man irgendwie so einen One-Chan-Fetisch hat, dann kann man sich das vielleicht auch noch
Genau, es ist, der Fetisch ist hier, du als Zuschauer bist der junge Mann oder kleine Junge und wirst von den One-Chans dominiert. Dieser Fetisch ist genau. Das. Es ist kein Shota-Con-Fetisch, der hier angesprochen werden soll, nee, mit dem Ding.
Also die Leute, ich glaube, die Zielgruppe weiß es ganz genau. Da gibt es doch zig Dojinshis und so weiter, die in diese Richtung gehen. Ja, ist kein Fetisch, den ich habe. Ich habe einige Fetische, aber den nicht. Das heißt, es ist wieder so ein Short-Edgy-Ding bei ADN. Ich meine, ich bin hier unser absolut luder Edgy-Konnoisseur, der total gerne Edgy-Anime schaut und sich immer freut, wenn neuer Edgy-Anime erscheint. Aber irgendwie, obwohl all diese Short-Edgy-Anime, die da in letzter Zeit erscheinen, immer super lewd und unhinged sind und auch immer nackte Brüste zeigen und was weiß ich nicht alles, ist da eigentlich fast nie einer bei, der mich anspricht, weil die halt immer irgendwie sich die degenerierteste Scheiße ever suchen, das daraus zu machen. Also und das hier fällt dann wieder in die Kategorie.
Es sind da die WWW-Titel. Das ist ja auch wieder einer davon, der dann auf Ocean Reel und Anime Festa läuft. Und
WWW-Wave, keine sonderlich gute Auswahl.
Nee. Wobei, letzte Woche, Yowa Yowa Sensei, fandst du ja stabil.
Der war okay, ja. Aber ich habe ich dem nicht trotzdem eine 4 gegeben oder so?
Ich weiß nicht, aber das ist ja...
Ich weiß das schon nicht mehr. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, das hier war dumme Scheiße. Das ist sehr, sehr inhaltlich extrem schwierig. Es bedient einen Fetisch, der mich nicht anspricht. Und es sieht halt auch aus wie super ranzige, edgy Produktion. Also
eher so billige Hentai-Qualität.
Wenn man jetzt... so niedrig würde ich es auch wieder nicht ranken. Weil die vielen Hentai haben halt schon echt eine... Ganz,
ja, okay, die Titten waren ziemlich flüssig animiert. Das muss man dem lassen. Ne?
Die fokussieren sich halt immer auf das Wesentliche. Nein, aber wenn man so einen One-Chan-Domination-Fetisch hat, dann schaut es euch an, I guess, so, wenn ihr da Freude mit habt. Wenn nicht, dann kann man das aber auch als Edgy-Fan sehr easy skippen, weil das ist ziemlicher Dreck.
Es ist durch die 3,5 Minuten auch extrem schnell erzählt, muss man dazu sagen. Also ist wirklich, das ist in absoluten Warp-Speed, wird das alles abgefrühstückt. Also ihr müsst dann auch Quick-Shooter sein. Ne? Also wenn ihr darauf euch einen schrubben wollt, dann seid schnell.
Aber da stelle ich mir dann die Frage, warum? Weil normalerweise ist der Fokus, also der Point von Edgy-Anime gegenüber Hentai, ist ja meistens, dass sie erstens natürlich meistens besser produziert sind. Und zweitens, dass du halt nicht Porn schaust, weil du möchtest zwar schon so ein bisschen Erotik haben und so ein bisschen Sexiness, aber du willst trotzdem eine Story und Charaktere und eine Welt, der du folgen möchtest und so weiter. Ich würde sagen, der Fokus liegt trotzdem noch mehr auf dem Inhaltlichen, weil wenn es einem wirklich nur um das Lude ginge, dann könnte man ja eben
auch eine Hentai schauen. Der Fokus hier liegt halt darauf, dass halt absurde, dumme, anhinschte Scheiße passiert. Und wenn du das halt witzig findest, dann hat das eventuell einen Wert. Aber man kann es auch. Ja, also ich musste halt so ein bisschen lachen in der ersten Folge, aber nach einer Folge hat sich das dann auch schon abgenutzt und das Lachen war halt wirklich deswegen, weil es einfach so dermaßen unhinged war, dass ich es erstmal nicht fassen konnte, was ich hier eigentlich gerade sehe. Auch wenn mich mittlerweile nichts mehr überrascht aus Japan, aber so ein bisschen hat man dann ja trotzdem so das entsprechende Überraschungsgefühl, wenn man mit sowas beworfen wird. Aber ja, hat sonst keinen Wert aus meiner Sicht.
Kein Wert.
Und
daher
kommen
wir zu den Zahlen, würde ich sagen.
Zu den Zahlen, richtig. Wir haben auf ML eine 5,17 bei 1463 Bewertungen. Unsere Community gibt es 2,5 bei 4 Bewertungen. Das sind sehr wenig, aber wir müssen dazu sagen, gerade wir machen heute mal wieder so einen vorgezogenen Stream, der 18 Uhr schon stattfindet. Entsprechend sind die Leute alle noch auf Arbeit oder so. Oder in der Schule. Oder so. Wenn ihr mal dabei sein wollt, bei unseren Community-Bewertungen, dann schaltet jeden Donnerstag um 19.30 Uhr ein, wenn wir nicht gerade um 18 Uhr streamen. Nanaman.net, da findet ihr auf jeden Fall unseren Sendeplan. Da findet ihr im Sendeplan die Season-Streams. Das ist das, was wir hier aufnehmen, nur in Streamform. Da könnt ihr entsprechend die Podcasts viel eher hören, weil ich aktuell ein bisschen hinterherhänge mit dem Schneiden, auch wenn das jetzt hoffentlich in nächster Zeit wieder aufgeholt wird. By the way, totaler ADHS-Podcast heute, aber egal. Entschuldigung dafür, dass unser Podcast-Feed die in letzter Zeit irgendwie vor ein paar Tagen, wenn ihr das jetzt hört, ziemlich broken war und mehrere Ausgaben, aktuellere Ausgaben gefehlt haben. Ich hatte dann einen klitzekleinen Tippfehler drin und der hat alles zerstört. Und ja, deshalb sorry dafür. Da kam jetzt dann für euch wahrscheinlich für einige so ein Schwall an drei neuen Podcasts auf einmal. Ja, nanamon.net, Stream, anhören. Endo, deine Bewertung.
Ich gebe eine 1 von 10, das war schon ziemlicher Ranz und hat mich nicht im geringsten angesprochen. Gabby?
Ich würde auch eine stabile 1 von 10 geben. Und damit kommen wir zum dritten Anime für heute. Und es ist ein schöner Seishun-Anime. Ah, Endo, hast du Bock? Hast du Bock auf Haibaras Teenage New Game Plus? Auf Haibara-kun no tsuyokute Seishun New Game. Liest du dir von Crunchyroll?
Crunchyroll!
Eine Light Novel-Adaption von Studio Komet. Die hatten wir letztes Jahr mit Reincarnated as a Neglected Noble und Possibly the Greatest Alchemist of All Time. Die Light Novel läuft seit 2021. Als Regisseurin haben wir Hoshino Misuzu, bekannt für Hokkaido Gyarus are Super Adorable. Ich meine natürlich, sächsische Schnitten sind voll Kanone. Und The Maid I Hired Recently is Mysterious. Und als Drehbuchautor haben wir noch Oichi Keichiro. Den hatten wir diese Season schon mit I Made Friends with the Second Prettiest Girl in My Class. Der darf auch irgendwie so jeden zweiten Romance-Anime diese Titel schreiben. Diese Season schreiben. Okay, auf in die Jugend!
Jugend!
So, Endo. Ich hab endlich abgenommen.
Oh, geil. Wie lange hast du dafür gebraucht?
Ah, so nur 2 Wochen.
Dick.
Und wiege jetzt 30 Kilo.
Oh, nicht schlecht.
Ne? Also, ich werde wahrscheinlich nach dieser Aufnahme sterben. Aber also ich hab wirklich nichts mehr mit dran. Das ist alles weg.
Naja, damit bist du jetzt beliebt. Herzlichen Glückwunsch.
Ah, oh, ich sehe schon hier, die Frauen brechen durch meine Tür durch. Oh Gott, ja, sie kommen durch.
Ah. Oh nein, Gabby. Ja, jetzt ist Gabby dahin geschieden. Na dann mache ich den Podcast wohl alleine und beginne, indem ich ihn wiederbelebe und parallel dazu die Story dieses Animes zusammenfasse. Denn da geht es um den guten Herrn mit dem Namen, den ich wie immer erst raussuchen muss, weil ich nie so clever bin, mir die Namen vorher rauszuschreiben. Oder mal zumindest die Seite auf einer beliebigen Anime-Datenbank zu öffnen und die Namen da zu sehen. Es ist nämlich der Natsuki Haibara, der im Erwachsenenalter rauchend auf seinem Balkon steht und an sein Leben zurückdenkt. Seine Schulzeit war nicht unbedingt von positiven Erfahrungen geprägt. Er war ein bisschen übergewichtig, er war ein bisschen weird, er war immer der Außenseiterjunge und auch seine Crush, die Hikari, hat nicht auf ihn gestanden. Somit blieb es eine unspektakuläre Schulzeit, der sich eine mindestens genauso unspektakuläre Unizeit angeschlossen hat. Und jetzt steht er hier und ja, kann nicht sagen, dass er sein Leben komplett verkackt hätte, aber so wirklich glücklich ist er auch nicht. Ja, und als er dann ins Bett geht, wacht er am nächsten Tag plötzlich im Jahr 2014 auf, als er angefangen hat, zur Oberschule zu gehen. Und begegnet seiner alten Kindheitsfreundin und seiner Schwester und merkt, okay, ich habe die Gelegenheit, hier wirklich alles nochmal von neu anzufangen. Und dann nimmt er massiv ab, macht die One-Punch-Man-Routine, wo er innerhalb eines Monats 15 Kilo verliert oder so, komplett wahnsinnig und ist jetzt ein hotter Typ. Eigentlich nicht, eigentlich ist er ein Kirito. Ich glaube, ich würde ihn nicht hot finden, wenn ich eins der Mädels da wäre. Aber damit dieser Meinung bin ich alleine, denn die Mädels da finden ihn alle wahnsinnig hot. Er wirkt auf einmal unfassbar magnetisch attraktiv auf sein gesamtes Umfeld. Alle finden ihn entweder cool oder möchten seinen Schwelleck. Und somit beginnt ein hoffentlich besseres, neues Leben.
Also nicht nur die, mit denen er interagiert, sondern wirklich alle so. Alle drehen sich nach ihm um und er ist der wirklich hotteste Dude, den man sich vorstellen kann.
Und er sieht halt einfach ganz normal aus wie ein random Light Novel Hauptcharakter. Also er ist jetzt nicht, also man kann ja auch als Mann beurteilen, wann ein anderer Mann hot ist, würde ich sagen. Und ich würde ihn nicht als hot bezeichnen. So, er ist jetzt nicht super buff oder hat ein wahnsinnig schönes Gesicht oder was weiß ich, sondern, weiß ich nicht, ist halt, er ist von einem übergewichtigen Kiriton zu einem normalgewichtigen Kiriton geworden. Naja.
Ich meine, es ist bei Anime-Charakter-Designs immer ein bisschen schwer einzuschätzen, weil hier die zum Beispiel schon wieder unfassbar generisch aussehen und das ziemlich schwierig ist, da überhaupt irgendjemanden einschätzen zu können. Ja, aber es ist natürlich immer ein kompletter Quatsch, dass er von, der war schon sehr, sehr dick, Also der war fetter als wir. Und dass er innerhalb von einem Monat wirklich halt komplett ripped geworden ist. So, das ist halt kompletter Schwachsinn. Er hat wirklich alles an Körperfett verloren und durch Muskeln ersetzt. Naja.
Und was halt auch ein ziemlicher Schwachsinn ist, ist, dass jetzt sofort alle ihn unfassbar anziehend finden. Weil ja, so funktioniert das ja nicht. Also, ich weiß nicht, was sollen wir aus diesem Anime mitnehmen? Sollen wir mitnehmen, wenn du übergewichtig bist, dann wirkst du unsympathisch, dann hast du keine Chance bei Frauen und Frauen achten ausschließlich auf das Äußere und die Grundvoraussetzung zu einer romantischen Beziehung ist es, schlank zu sein.
Ja.
Oder was will man hier kommunizieren? Also, ich weiß, was man hier kommunizieren will. Man will so eine Story erzählen nach dem Motto Re-Life oder Remake Our Life oder wie all die anderen Sachen mit diesen sehr kreativen Mujakino Titel.
Oder Koen, der nicht.
Nee, der nicht. Und so eine Geschichte darüber, dass man halt quasi sein Leben anpackt und etwas aus seiner Jugend macht, weil das eine so tolle Zeit ist, in der man noch nicht so sehr von Verantwortung gebunden ist wie als Erwachsener und sich noch ausprobieren kann und Erfahrungen machen kann und dass man das nicht wegschmeißen sollte. Aber wie es eingefädelt ist, finde ich nichtsdestotrotz irgendwie ein bisschen seltsam, weil... Ja. Das halt trotzdem, also der Anime will das nicht kommunizieren, glaube ich, aber er kommuniziert es trotzdem, dass vor allen Dingen Frauen, aber auch sein gesamtes Umfeld unfassbar oberflächlich sind und ausschließlich auf das Äußere achten. Und selbst wenn da immer noch die gleiche Person drunter steckt, würden sie einen, also natürlich, wir alle Menschen haben irgendwie einen Hang zur Attraktivität. Wir finden alle, glaube ich, erstmal Menschen, die wir als attraktiv erachten, anziehender. Und ich glaube, der überwiegende Teil beider Geschlechter findet einen normal gewichtigen Menschen attraktiver als einen übergewichtigen. Das ist, glaube ich, so. Aber das ist nicht alles so. Das ist ja ganz wichtig dabei zu beobachten, ob man jemanden attraktiv findet, also äußerlich jetzt erstmal ultra hot findet oder nicht. Das entscheidet ja nicht allein darüber, ob die Person einem sympathisch ist oder ob vielleicht eine Beziehung mit der Person zustande kommen könnte. Da müssen ja auch noch viele, viele andere Faktoren mit reinspielen, die, glaube ich, auch deutlich entscheidender sind. Und das, weiß ich nicht, das suggeriert der Anime irgendwie anders. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass er das will, aber er tut es.
Ja, und dazu kommt halt das gesamte Setup, das mich eher an irgendwie eine Harem-Visual-Novel mit mehreren Routen pro Mädel erinnert. Also die ganze Folge über wirkte irgendwie so, als würden so alle potenziellen Love Interests so nach und nach vorgestellt werden. Und so gezeigt werden, so, ja, das sind diese Routen, die du jetzt verfolgen kannst. Und es ist halt es ist keine Vision Novel, es ist eine Light Novel, wie schon eingangs erwähnt. Das heißt, es gibt hier mit Sicherheit keine mehreren Routen, sondern einfach eine durchgängende Story, die vielleicht Harem-Elemente enthält. Das muss man mal schauen. Ich weiß nicht, hat's einen Harem-Tag? Gleich mal hier kurz mal hier nachgucken. Oder bleibt es tatsächlich, also alles wirkt ja, als würde das definitiv ein Harem-Titel werden. Aber muss ja nichts heißen. Es hat einen Love Triangle Tag. Das heißt, wahrscheinlich ja dann doch nur zwei Mädels, die auf ihn stehen. Ja, mal schauen. Aber ja, es wirkt irgendwie so, als würde es verschiedene Routen geben und alle männlichen Hauptcharaktere nur irgendwie so als so goofy-ass Nebencharaktere so da stehen, die einfach so für Comic Relief sorgen sollen. Und da hat mir halt einfach, wenn wir dieses ganze Setting nehmen, hat mir Re-Life deutlich besser gefallen, den ich by the way, eigentlich ziemlich mochte. Weil hier hast du einfach nur diesen Dude, der geistig eigentlich reifer sein sollte als die ganzen Oberschüler. Und der aber sich einfach trotzdem verhält jetzt halt wie ein hotter Oberschüler, der jetzt, keine Ahnung, er hat nicht wirklich irgendwie, kann natürlich noch kommen, aber er macht jetzt zumindest in Folge 1 da nicht irgendwie großartig was aus seinem Wissen, dass er oder aus seiner geistigen Reife, die er eigentlich erlangt haben sollte. Während bei Re-Life du ja tatsächlich dieses interessantere Setup hast von dem Typen, der eigentlich jetzt schon geistig 10 Jahre älter ist als die anderen ist oder irgendwie 5 Jahre älter oder so. Und diese ganzen Problemchen, die so die pubertierende Kinder so haben, bei sich geistig irgendwie einordnet. Und dann immer hörst du immer so seine Gedanken, so wie er sich so denkt, so dass, ja, das sind jetzt gerade so Problemchen halt von pubertierenden Menschen, die Erwachsene nicht haben und so. Und er geht dann selber da rein und versucht die Sachen so ein bisschen zu lösen mit einem erwachseneren Mindset. Und das ist deutlich unterhaltsamer, glaube ich, als das, was das Ding hier jetzt werden wird. Weil das hier ist wirklich einfach nur, er hat nur das Ziel, jetzt mit dem Mädel zusammenzukommen, auf das er immer scharf war. Und lebt jetzt hier wahrscheinlich ein normales Schulleben durch. Und alles deutet darauf hin, dass ab Folge 2 das nicht mal mehr in irgendeiner Form relevant sein wird, dass er jetzt gerade hier seinen New Game Plus hat und dass er mal fett war und dass er sein Leben seiner Meinung nach in den Sand gesetzt hat oder so vorher. Und also alles wirkt so, als würde das einfach jetzt so normale Harem-Shenanigans werden. Und das macht's schon mal deutlich uninteressanter als Real Life.
Naja, und ich würde den Visual Novel-Vergleich nicht nur, also einerseits hast du recht und die Struktur fühlt sich sehr Visual Novelig an, wogegen ja bei mir als alten Visual Novel-Veteran erstmal nichts einzuwenden ist. Aber es ist auch so, dass es auch einfach wahnsinnig plump erzählt ist. Also allein schon so diese Sache von, ey Digga, die Story ist am Ende, er nimmt ab. Und auf einmal stehen alle übelst auf ihn. Und da gibt es auch keine Zwischentöne. Es finden ihn alle hot. Es finden ihn alle richtig geil. Und ohne Scheiß, die meisten Harem-Hentai-Visual-Novels haben feinfühligere Romance-Erzählungen als das hier. Weil da ist es dann tatsächlich so, dass sich die Leute erstmal kennenlernen und erstmal irgendwie eine Chemie miteinander entwickeln, anstatt von Sekunde 1 an voll aufeinander zu stehen. Deswegen, ja, keine Ahnung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist halt so eine Wish-Fulfillment-Fantasy für Leute, die sich in genau der Position sehen wie der Hauptcharakter am Anfang des Animes. Dagegen ist, finde ich, auch nicht viel einzuwenden. Wenn man daran Spaß hat, dann soll man das machen. Ich finde, es waren zumindest dadurch, dass es hier ja eine Clique gibt und einen Freundeskreis, wo auch zum Beispiel ja auch zwei Jungs beteiligt sind neben ihm und nicht nur die Mädels, deren Interaktionen haben sich teilweise schon so ein bisschen nostalgisch wie Schule damals angefühlt und haben schon so dieses Gefühl von, oho, das sind Schüler da in ihrer Schulzeit übertragen. Deswegen, ja, also wenn man darauf steht, ich fand's auch immer noch unterhaltsam. Ich finde diese ganze Idee von, ja, man reist zurück und bekommt die Gelegenheit, die Jugend nochmal zu erleben. Eigentlich ein cooles Setting. Für mich hat das noch kein Anime so genutzt, wie man es hätte nutzen können. Also ich fand auch Real Life in der Hinsicht gut, aber nicht perfekt. Ja, aber das hier ist auf jeden Fall ein Anime, der es auf deutlich uninspiriertere Art und Weise macht und daraus eben eine leicht unterdurchschnittliche Harem-Story strickt. Und wenn man auf durchschnittliche Harem-Story steht, dann kann man damit sicherlich was anfangen, aber wenn nicht, dann braucht man es sich, glaube ich, auch nicht zu Gemüte zu führen, zumal es auch nicht wirklich gut aussieht. Das kommt halt noch dazu. Oder irgendwie besonders krasse Atmosphäre überträgt oder so. Also da ist, was Schulnostalgie angeht, immer noch Makiine, mein Lieblingspick zusammen mit Hibike Euphonium. Da kriegt man, glaube ich, mehr so das Gefühl, wie das damals so war, drüber, als jetzt bei so einem Titel.
Aber du bist halt auch nicht in Japan in die Schule gegangen. Dann hättest du auch ein Harem gehabt.
Mist.
Tja.
Gut, dann kommen wir zu den Zahlen. Auf MAL haben wir eine 6,59 bei 6.181 Bewertungen. Stand ist hier der 17.06.2026. Unsere Community gibt eine 3,77 bei 13 Bewertungen. Gabby, was gibst denn du?
Ich würde hier mal eine 4 von 10 geben. Es hat mich so ein bisschen unterhalten aufgrund seiner Bullshittigkeit und wie sehr sich das irgendwie nach einer unterdurchschnittlichen Visual Novel angefühlt hat. Aber naja, der Rest war halt so irgendwie da. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass das hier noch irgendwie besser wird. Endo.
Ich gebe eine 5 von 10. Ich fand, das war solide, unterhaltsamer Harem-Shit. Aber ich denke, ich werde skippen.
Dann machen wir weiter. Und zwar mit Kill Blue. Oder Kiru Au im japanischen Titel. Lizenziert von ADN.
ADN.
Und Crunchyroll.
Crunchyroll.
Und Netflix.
Netflix, Leute.
Und Aniverse.
Aniverse gibt's halt auch noch.
Eine Manga-Adaption vom Studio Q. Die hatten letzte Season mit ihrem Erstlingswerk Prison Rondo. Beziehungsweise Erstlingswerk, das ist ja eine Production IG, die sich abgesplittert hat, die vorher Kurokuro Basket gemacht hat. Und Kurokuro Basket ist auch schon das Stichwort, denn Kill Blue ist vom Mangaka Fujimaki Tadatoshi, der für Kurokuro Basket bekannt ist. Das Ganze lief von 2023 bis 2025 im Shonen Jump in 13 Bänden und erscheint hierzulande seit April bei Manga Kult. Als Regisseur haben wir Kamurocki Hiro, bekannt für Great Pretender und Kimi ni Todoke. Und jetzt geht's los.
Tschu! Ey, Gabby.
Ja?
Ey, Gabby, ich wollte dich schon immer mal treffen. Ich hab grad, also, ich weiß nicht, ich bin ja aufgewacht in so einer Wohnung. Also, erstmal, ich bin Endo, ne? Endo Elektro von Chino Rarete Subs. Bin hier gerade irgendwie aufgewacht. Hier ist halt, also so eine Wohnung, die kenne ich nicht, aber die wirkt schon so, wie ich mir als Erwachsener eine Wohnung einrichten würde. Hier liegt ganz viel, hier ist ganz viel Fate an den Wänden und so und eine Ilya-Figur und was weiß ich, aber irgendwie ist das nicht mein Zimmer, wie ich das kenne. Aber plötzlich war hier dieses Mikrofon und hier war ein Discord-Channel, der war verbunden mit dir. Also, ich wollte dir mal sagen, ne? Also ich finde das richtig gut, dass du die generischen, retardierten Outcalls, die Sword Art Online mögen. Das ist nämlich ein richtig schlechter Anime und alle, die den mögen, sind blöde Menschen. Und mehr Leute sollten Shinsei Kaiyori mögen, den habe ich letzte Woche geschaut. Da habe ich zwar nicht verstanden, aber fand ich richtig gut. Ich will nur fragen, Shinsei Kaiyori BD Batch wann?
Ja, was bist du hier für eine Pappnase? Also... Ich weiß nicht.
Kaiyori, wann?
Weiß nicht, gar nicht. Wir machen keine Fansubs mehr. Das ist eine Streaming-Plattform.
Hä? Wieso? Gabby macht doch Fansubs.
Hä? Was? Fansubs
tot. Hä, aber ihr habt doch erst letzte Woche noch Kamimemo angekündigt. Was ist denn mit Kamimemo?
Außerdem, Sword Art Online ist zwar Trash, aber wer daran Spaß hat, der
hä, was?
Okay.
Nein, die sind doch richtig retardiert. Die haben keine Ahnung.
Nee.
Du bist nicht mehr der Gabby, den ich mal geliebt hab. Hallo? Ich war irgendwie gerade wieder in meiner Schulzeit. Ich habe in meinem Schulzimmer gesessen und auf meinem kleinen Röhrenfernseher Angel Beats geschaut und Key Visual Novels gespielt und jetzt bin ich aber plötzlich wieder hier in der Gegenwart. Na, war irgendwas in der Zeit?
Nö, alles gut.
Okay, sehr schön. Ja gut, dann lass doch mal über Kill Blue reden. Worum ging's denn in dem Anime?
Wir haben hier den Juso und Juso ist ein Auftragskiller. Einer der besten und er hat aber nicht besonders viel Schulbildung genossen, um genau zu sein, so quasi gar keine, denn er ist sein Leben lang als Auftragskiller aufgezogen worden und ist eben auch deshalb, hat deshalb auch kein wirkliches Talent, außer Menschen möglichst schnell und effizient und unbemerkt zu töten. Ja, doch eines Tages wird er plötzlich gestochen von einer Wespe. Und diese Wespe war keine normale Wespe. Diese Wespe war eine genetisch manipulierte Verjüngungswespe, deren Stiche dafür sorgen, dass der 39-jährige Auftragskiller jetzt plötzlich wieder ein 13-jähriger ist. Oder zumindest im Körper seines 13-jährigen Ichs. Aber nicht wie bei Haibara Kuns New Game Plus, dass er in irgendeiner Form zurück in der Zeit gereist ist, sondern er ist jetzt einfach in der jetzigen Zeit ein 13-jähriger Junge und heißt, er ist immer noch Familienvater, denn irgendwann hat er dann doch mal über seine Auftragskiller-Organisation eine Frau kennengelernt, von der er aber mittlerweile geschieden ist und das Kind ist bei ihr. Sie ist aber immer noch seine Ärztin und sorgt jetzt dafür, dass er zumindest irgendwie überleben kann. Und sein Chef, der nutzt die ganze Gelegenheit und gibt ihm einen Auftrag, sein Boss. Chef klingt für eine Auftragsorganisation ein bisschen zu harmlos. Sein Boss, der Big Boss, hat den Auftrag: Infiltriere eine Mittelschule, denn meine Tochter kommt jetzt dort auf die Mittelschule und als Tochter eines Bosses einer Auftragskillerorganisation ist ihr Leben natürlich konstant in Gefahr und er soll jetzt dafür sorgen, dass die Tochter überlebt. Und ehrlich gesagt bekommen wir von der Tochter in der ersten Folge gar nicht viel mit, weil die ist, wird erst am Ende ganz kurz mal vorgestellt. Er ist jetzt erstmal in der Schule und ist komplett unbeholfen, weil er Schulleben noch nie in irgendeiner Form richtig gelebt hat. Und er ist, kriegt sozial auf sozialer Ebene gar nichts hin, wird erstmal als der weirde Außenseiter abgestempelt in der Klasse und merkt aber, dass Lernen ihm komplett extrem viel Spaß macht, denn er hat in seinem Leben noch nie gelernt und wusste noch nicht mal, ob was Lernen eigentlich ist. Und nun schauen wir ihm bei seinem Tohuwabohu zu, bei dem er hoffentlich keine Minderjährigen ankrabbelt.
Hoffentlich.
Ja.
Mal schauen.
Ja, Endo, wie fandest du es?
Also wir hatten hier ein Anime, der ja eine ganz ähnliche Prämisse hatte wie der Anime davor, aber sich eben nicht so ernst nimmt dabei, sondern eher so auf übertriebene Action-Comedy geht. Und darum ihn halt als ehemaligen Auftragskiller in diesem Setting darzustellen, in das er ja so gar nicht reinpasst. Also es ist so ein bisschen, greift glaube ich auch so ein bisschen so den Sakamoto Days Humor auf, wenn er jetzt zum Beispiel vor der Klasse steht und sagt, ja, mein Lieblingshobby ist Schießen und alle so, wie Schießen? Und er so, ah ja, stimmt, fuck, ich darf das ja nicht zugeben, dass ich ein Auftragskiller bin. Das heißt, obwohl das Setting hier sehr ähnlich ist, ist das jetzt kein ernster, düsterer Anime über verpasste Gelegenheiten, sondern eher ein Comedy-Anime, wobei es die ernsten Untertöne natürlich trotzdem gibt, wenn er zum Beispiel feststellt, wie viel Spaß es ihm macht zu lernen. Ja, ist aber trotzdem nichts, was mich jetzt so abnormal heftig gecatcht hat, ehrlich gesagt.
Ja, also ich fand die erste Folge ganz nett, aber ich weiß nicht, er ist jetzt ehrlich gesagt dann auch nicht unbedingt der spannendste Hauptcharakter, muss ich sagen. Und das ist so ein bisschen das Hauptproblem hier. Er ist halt Ich weiß nicht, ob das halt, er ist ja in seiner jetzigen Zeit plötzlich in einem jüngeren Körper, so Conan-mäßig, und kann sich aber halt überhaupt nicht wie ein Teenager verhalten, hat aber auch kein interessantes Verhalten eines Erwachsenen. Also es ist nicht irgendwie so, dass er jetzt in irgendeiner Form, weiß ich nicht, irgendwas Exzentrisches oder so an sich hat oder irgendwas, was in irgendeiner anderen Weise heraussticht oder die Kinder irgendwie analysieren kann und wie bei Real Life oder so, dann da Probleme lösen kann oder irgendwie sowas, weil er hat halt in seinem Leben überhaupt nichts erlebt. Er ist einfach nur ein Auftragskiller, der nur am Killen ist und und entsprechend nicht in keiner Weise irgendwie geformt wurde, weil er von Anfang an als so komplett trockener, kalter, 100% kalter Mensch dargestellt wird, der nichts spürt. Und entsprechend ist jetzt sein Schulleben im Prinzip das nachgeholte Schulleben, das er nie erlebt hat. Und das wirkt bis jetzt nicht besonders interessant. Also, ich weiß es nicht. Es ist halt einfach so. Also, es ist eine ganz nette Idee, aber die ist eben aufgrund der Tatsache, dass wir hier einen Charakter haben, der überhaupt noch nicht in irgendeiner Form geformt wurde, also nur halt ins Negative geformt wurde, zu einem kalten, gefühlslosen Menschen. Dass er als Charakter nicht so richtig funktioniert, finde ich.
Es ist ja auch so ein bisschen das Problem, dass dem da, glaube ich, so ein bisschen die Tiefe abgeht, weil ich glaube, wenn jetzt wirklich die Prämisse wäre, dass er irgendwie, ja, sich nach diesem Leben in der Unterwelt ein zweites Leben als normaler Schüler aufbauen könnte oder irgendwie so und dass der Anime das auch mit der entsprechenden Tiefe präsentieren würde, dann würde es vielleicht ein bisschen besser funktionieren. So ist es halt genau wie du sagst, du hast einen super generischen, relativ langweiligen Main-Character, der sich halt in absurde Action-Szenarien verwickelt. Also wir haben jetzt in der ersten Folge zum Beispiel einen Pädophilen mit Panda-Maske, der gegen ihn kämpft. Also der Anime will dann, glaube ich, wirklich so ein bisschen so diesen Sakamoto-Days-Humor fördern und sich in so absurden Comedy-Action-Szenarien festigen, aber das ist halt nichts, was mich irgendwie anspricht. Also wir haben ja schon drüber geredet, dass ich sowieso kein großer Action-Anime-Freund bin und ich muss auch sagen, diese ganzen, oho, wir haben jetzt hier Agenten oder ehemalige Yakuza oder was weiß ich und die müssen sich jetzt im Alltagsleben bewähren. Ist das nicht eine großartige Pointe? Das ist halt etwas, das bei mir noch nie gezündet hat. Also da fand ich keinen einzigen dieser Anime so richtig lustig. Und hier wird das halt auch der Fall sein. Also das, was es machen will, und zwar einfach so dieses lockere Action-Entertainment, das präsentiert es relativ souverän. Also da, glaube ich, kann man dem Anime jetzt nicht so wahnsinnig viel ankreiden. Und wenn man auf sowas steht, wird man hier sicherlich seinen Spaß mit haben. Aber ich brauche dann entweder etwas originellere Pointen oder Comedy oder dass es noch ein bisschen mehr over the top ist oder eben interessantere Charaktere, mit denen ich irgendwie mitfühlen kann und mit denen ich irgendwie warm werden kann. Aber dieser Anime hat halt nichts davon und deswegen ist der Anime für mich so ein luftleerer Raum. Das ist sowas, damit kann man sich irgendwie berieseln lassen, aber das wäre wirklich nichts, was ich in meiner Freizeit schauen würde.
Ja, also es ist trotzdem irgendwie unterhaltsam gewesen zu einem gewissen Grad. War ganz, war irgendwie nett, aber ich ja, also es ist, ich weiß nicht, ich kann mir ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen, dass das, es ist wahrscheinlich auch so, ist auch so ein bisschen so, dass das Ding, dass das im Shonen Jump lief, von daher kann ich irgendwie so genau, auch wenn ich so das Key-Visual sehe, kann ich so genau sehen, in welche Richtung das geht, und es ist, glaube ich, eine Richtung, die mir nicht gefällt. Er bleibt halt so irgendwie der coole Auftragskiller-Dude, bekommt vielleicht so ein bisschen Sozialleben, wird am Ende der Folge auch so ein bisschen in die Klassenklicke zumindest minimalst eingeschlossen, indem er in die WhatsApp-Gruppe der Klasse reinkommt. Aber, oder wahrscheinlich die Line-Gruppe eher. Es wird wahrscheinlich so ein Titel sein, der sehr auf so die Coolness der Charaktere getrimmt ist und weniger darauf, dass jetzt hier ein interessanter Charakterverlauf stattfindet, der ihn irgendwie zu einem anderen Menschen macht, der irgendwie Gefühle entwickelt oder so. Also generell Gefühle entwickelt und nicht mehr ein gefühlstrockener, eiskalter Killer ist. Aber gucken, vielleicht habe ich das ja falsch eingeschätzt oder so, aber wirkt jetzt erstmal so auf mich. By the way, eine Information, die ich noch eingangs vergessen hatte zu erwähnen. Es gibt hier theoretisch auch einen deutschen Dub. Und der ist allerdings nicht mehr online. Denn wir haben hier einen ähnlichen Fall wie bereits diese Season mit Snowball Earth. Da ging ja auch kurzzeitig für die erste Episode der deutsche Dub bei Crunchyroll Online, bei Disney Plus nicht. Und der war qualitativ so schlecht, dass sie ihn wieder offline genommen haben. Und hier in diesem Fall wurde ebenfalls wieder vom Lizenzgeber ein deutscher Dub angefertigt bei einem Billo-Synchronstudio, der unfassbar schlecht im Ergebnis ist. Und der ging ganz kurz bei ADN mal online, ich glaube für 1-2 Stunden oder so. Und bei Crunchyroll waren zumindest die ersten 2 Folgen online. Und in beiden Fällen wurde das Ding dann offline genommen, man hat sich distanziert. Und entsprechend auch hier wieder mal ein komisches, weirdes Dub-Fiasko diese Season, weil Lizenzgeber den deutschen Dub-Markt anscheinend nicht verstanden haben. Und im Ergebnis gibt's jetzt, muss man jetzt mal schauen, ob da jetzt irgendwie noch was kommt oder ob sich das Thema deutscher Dub jetzt bei Kill Blue geklärt hat. Ich glaube, bei Snowball Earth hat man auch noch nichts weiter gehört, ob da irgendwie noch was kommen soll. Wahrscheinlich ist dann jetzt erstmal das Thema durch. Was soll man dazu sagen, ne? Vielleicht sollte man die Dub-Produktion lieber den erfahrenen Publishern in den entsprechenden europäischen Ländern überlassen. Ne? Wäre vielleicht mal eine Idee. Okay, wir kommen zu den Zahlen. Auf ML haben wir eine 7,47 bei 10.107 Bewertungen. 107. Unsere Community gibt eine 5,00 bei 11 Bewertungen. Endo.
Ich gebe eine 4 von 10. An für sich würde ich sagen, wie gesagt, ist das ein solider Titel in seinem Genre und in dem, was er möchte. Ich gebe noch einen Punkt persönlichen Abzug, weil so unterhaltsam war es dann halt nicht. Nichts, was mich anspricht. Gabby?
Ich würde eine 5 von 10 geben. Es war ganz okay, aber habe jetzt auch nicht so unbedingt die Lust, das weiterzuschauen. Und damit kommen wir zum Finale für heute. Und zwar ist das Gyarus Can't Be Kind to Otaku. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Im japanischen Titel Otaku ni Yasashi Gyaru wa Inai. Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll.
Und Akiba Pass.
Akiba Pass.
Eine Manga-Adaption von TMS Entertainment. Die hat man diese Season schon mit Fist of the North Star. Der Manga ist von Norashiro Chan, der Mangaka von The Shy Hero and the Assassin Princesses. Das Ganze läuft seit 2021 und erscheint hierzulande seit 2024 bei Panini unter dem deutschen Titel Gibt's denn keine Gyaru, die nett zu Otaku sind? Was bedeutet denn? Ja, wollte gerade sagen, warum steht da nicht Girly? Ansonsten haben wir hier als Regisseur Mita Arata, der hat hier sein Regiedebüt, hat zuvor Episoden, Regie und Storyboards bei High Card und Sentenced to be a Hero gemacht. Ja, dann let's go.
Ja!
Ey, Endo.
Ja?
Also, war schon echt cool, dich kennenzulernen und so. Aber es gibt da so ein paar Dinge, die musst du über mich wissen.
Okay.
Ich bin ich, so wie die anderen Mädels, die du so kennst.
Mhm.
Aber wenn du denkst, dass du
also,
das hast, was du brauchst, um mich rumzukriegen, dann werde ich hier für dich sein.
Mhm. Okay. Naja, du bist nicht so wie die anderen Mädels, die ich kenne, weil die anderen Mädels, die ich kenne, haben keinen Penis. Du hast einen ziemlich stattlichen Penis.
Hm. Also ich kenne auch Mädels mit Penis.
Okay.
Ja. Ja. Hallo, worum geht's?
Jetzt bin ich hier wieder der Nazi, oder was?
Ja, bist du, was erwartest du, du Kack-Nazi, ey?
Verdammt. Es geht um Takuya. Das ist jemand, den man so im Allgemeinen einen Otaku oder einen Nerd nennen könnte oder vielleicht auch einen Geek, denn er interessiert sich sehr für Anime und derlei Werke, vor allen Dingen für einen Anime, für einen Magical Girl Anime, der einen Titel hat und zwar
Pimmelmon.
Finde ich den gerade nicht. Pimmelmon, ja, es ist quasi wie so ein Pokémon Magical Girl Verschnitt. Genau, da ist er ein riesiger Fan von und will auf gar keinen Fall, dass seine Klassenkameraden das rausbekommen. Vor allen Dingen nicht die beiden Stars der Klasse, die beiden Gyarus, die beiden Girlies, die beiden sächsischen Schnitten Kotoko und Kay, die ja so als die heißesten Girlies, Girlie Gyarus der Klasse gelten. Und ja, die finden das dann allerdings eines Tages raus und reagieren, anders als er glaubt, nicht mit absolutem Disgust, sondern die Kay ist sogar insgeheim ein gigantischer Fan dieses Animes und kennt sich total damit gut aus und feiert den total. Und die Kotoko ist ein ultra lebensfrohes, offenes Mädchen, das sich eigentlich auf alles mal einlassen würde und deswegen dem Anime unbedingt eine Chance geben will, weil das total cute und total cool klingt. Und ja, der Takuya lebt allerdings in einem Mantra von wegen, es kann doch nicht sein, dass sich Gyarus und Otaku verstehen, das ist unmöglich, das wäre ein Fehler in der Matrix, wenn da irgendeine Art von Sympathie entsteht, muss allerdings dann doch feststellen, dass sich sein Leben radikal ändert. Aber nicht durch die Begegnung mit den beiden Girlies, sondern als er in der Stadt ist, auf dem Weg zu einem Animate-Laden, wird er von jemandem angesprochen, der das Bürgeramt sucht. Und diese Begegnung wird sein Leben für immer verändern. Wir haben am Ende im emotionalen Finale der Folge extra nochmal ein Flashback bekommen zu der Begegnung von dem Typen, der so hinkommt und muss zum Bürgeramt! Ja, weil das einfach ein Moment war, der alles veränderte. Also danke, lieber Dude, der das Bürgeramt suchte, dass du Takuyas Leben auf den Kopf gestellt hast.
Ja, also das für mich auch immer echt, es hat auch mein Leben grundlegend verändert, als mich mal so ein besoffener Typ auf der Straße angesprochen hat und mich gefragt hat, wo es zur Gynäkologie
Wir haben hier einen weiteren Vertreter des beliebtes Mädchen verliebt sich in unbeliebten Jungen beziehungsweise entwickelt Sympathien für unbeliebten Jungen Cinematic Universe, wo wir ja auch schon mit dem Anime, den ich gut fand, dessen Titel ich aber immer wieder vergesse, weil er so unfassbar generisch war, Second Prettiest Girl, I Became Friends with the Second Prettiest Girl in My Class. Das war ja zum Beispiel auch schon so ein Titel, der in diese Richtung geht, von ja, der einsame, introvertierte Otaku findet eine überraschend hübsche und in der sozialen Rangordnung recht hochstehende Freundin und dann ist das alles super wholesome, weil Leute feststellen, dass es genau wie wir ja in der Aufnahme zu dem vorletzten Anime gesagt haben, eben nicht nur ums Aussehen geht und auch nicht nur um die Interessen und man den Leuten immer nur vor den Kopf gucken kann und es sowohl extrem attraktive Frauen gibt, die gerne Nerd-Dinge tun, als auch extrem unattraktive Männer, die das nicht tun. Naja.
Grrr, Wish-Fulfillment.
Naja. Genau, na, im, pff, ja,
ja, schon genau. Irgendwie.
Und, weiß ich nicht.
Ich weiß nicht, die Wish-Fulfillment-Anime heutzutage teilweise, die sind nicht mehr so plump und weird wie früher, so, wo dann die Mädels auch einfach irgendwie so.
Wo hört eine Wholesome-Prämisse auf und wo fängt Wish-Fulfillment an? Weil Wish-Fulfillment klingt in meinen Augen immer nach etwas Unrealistischem, ja. Aber es ist ja doch eine Tatsache, dass im Jahr 2026 unseres Herrn erschreckend viele Menschen, die man erstmal so von außen als Normies wahrnehmen würde oder vielleicht auch, ja, in der sozialen Rangordnung höher stehen, sich für Dinge wie Anime und Videospiele interessieren können. Also ich erinnere mich doch, also gerade seit dem großen Anime-Boom, ich erinnere mich mal noch dran, wie ich in der Uni mal in einer Vorlesung war und hinter mir saßen zwei Mädchen, die wirklich so aussahen wie die, ja, die, ich will, Normie klingt immer so despektierlich.
Basic
aber
Bitches.
Wie sehr rausgeputzte Studentinnen, die wahrscheinlich eher mainstreamigere Hobbys haben. Und auf einmal fing die auf an, sich total über Jujutsu Kaisen zu unterhalten und total abzunörden darüber. Und da dachte ich mir, boah, was für ein Weg wir gekommen sind, ey. Von einer Zeit, wo man in der Schule komisch angeguckt wurde, als man in der Pausenhalle einen Manga aus dem Rucksack gezogen hat, bis hin zu Anime ist halt überall irgendwie. Also fast jeder, ich weiß nicht, es gab doch mal diese Statistik, dass irgendwie jeder vierte Mensch in Deutschland regelmäßig Anime schaut. Das ist schon echt verdammt fucking viel. Und deswegen würde ich es gar nicht mehr so als Wish-Fulfillment. Wish-Fulfillment ist sowas wie Sword Art Online Staffel 1. So, der Gamer verlässt die langweilige Real-Life-Welt, in der er nur ein Gamer ist und betritt die perfekte Videospielwelt, in der er der Beta ist und ultra cool und edgy und alle Mädels verlieben sich instant in
ihn. Und auch generell so Old-School Wish-Fulfillment-Romance-Anime, die dann oftmals auch so ein bisschen, häufig so auf Visual-Novel-Basis waren, aber häufig auch auf Light-Novel-Basis. Ehrlich gesagt fällt mir gerade kein Titel ein jetzt, aber wir haben uns mehrfach früher über solche Titel unterhalten und ein bisschen drüber lustig gemacht. Und die hatten alle das Problem, ich würde jetzt echt gerne irgendwie ein Beispiel nennen, aber ich, keine Ahnung, ich mein Erinnerungsvermögen ist gerade komplett verpufft. Vielleicht fällt Endo nochmal irgendwas ein. Aber da war immer so das Problem bei früheren Wish-Fulfillment-Anime, dass das halt einfach passiert ist. Dass die einfach irgendwie, das Mädel hatte einfach irgendwie plötzlich Interesse an dem Dude und dann sind die halt irgendwie zusammengekommen oder auch nicht. Aber zumindest hat sich dann da irgendwas Romance-mäßiges ergeben. Und mittlerweile hat einfach die Anime- und Manga-Industrie verstanden, oder zumindest einige AutorInnen haben verstanden, dass sowas am besten über gemeinsame Hobbys funktioniert. Und ich denke, so einer der wichtigsten Titel dafür war My Dress-Up Darling. Und jetzt haben wir halt mehrere solcher Titel. Diese Season halt zwei allein über beim Otaku-Thema, dass wir einfach hier Charaktere haben, die ein gemeinsames Hobby zusammen verfolgen und sich darüber einfach anfreunden und dann wahrscheinlich auch irgendwie näher kommen werden. Und das fühlt sich halt einfach natürlicher an und weniger nach einem unrealistischen Wish-Fulfillment als das, was früher so in der Hinsicht produziert wurde, weil es da so genau gefühlt gar keine Gemeinsamkeiten gab.
Genau deswegen sage ich ja, wo hört das eine auf und wo fängt das andere an? In dem Sinne wäre ja fast jeder Romance-Anime ein Wish-Fulfillment-Anime, was es ja irgendwie auch ist, weil wer wünscht sich nicht eine schöne, liebevolle Beziehung mit irgendjemandem? Aber deswegen würde ich da nochmal die Trennung machen zwischen, ja, Romance-Anime, die halt vielleicht so ein Setting verfolgen, was aber, finde ich, ein komplett legitimes Setting ist, und Anime, die ein konstruiertes Setting haben, das offensichtlich darauf ausgelegt ist, irgendeine Fantasie zu bedienen, die so aber in Real Life höchstwahrscheinlich nicht eintreten wird. Zum Beispiel der Anime, der dritte Anime, den wir geguckt haben heute, das New Game Plus Ding, das wäre zum Beispiel für mich ein Wish-Fulfillment-Anime, weil das halt wirklich einfach ein super konstruiertes Szenario ist. Aber wie gesagt, hier fand ich es eigentlich deutlich natürlicher und ich fand es auch super charmant, weil sich die Charaktere, finde ich, auch sehr gut ergänzen. Ich fand es überraschend gut animiert. Mhm. Also ich finde, es hat überraschend gut ausgesehen. Erstmal generell die extrem detailreichen Charakterdesigns, die auch durchgehend extrem detailreich umgesetzt werden. Also da sind sehr viele Striche. Also es muss sehr lange dauern, einen dieser Charaktere einmal zu zeichnen.
Bin ich gespannt, ob das gehalten werden kann. Das ist krass.
Komplexer. Genau, am Anfang hatten wir auch direkt eine krasse 3D-Kamerafahrt. Und auch die ganze Inszenierung, das ganze Comedic-Timing, wie die Folge so float, das ist einfach alles sehr kompetent und angenehm zu schauen umgesetzt. Und am Ende würde ich sagen, des Pudels Kern ist aber wirklich einfach diese, da haben wir das Wort wieder, Chemie zwischen den Charakteren. Ich finde, das wirkt einfach wie eine authentische Bande, vielleicht auch deshalb, weil es noch nicht von Anfang an so mit der Romance-Tür ins Haus fällt. Weil bis jetzt werden romantische Gefühle ja wirklich nur ganz dezent angedeutet. Also zumindest eigentlich von Seiten der Gyarus aus. Ja, ja. die sind ja wirklich einfach nur interessiert an ihm als Dude und finden ihn sympathisch und interessieren sich für sein Hobby und wollen Zeit mit ihm verbringen. Und er blascht dann natürlich schon immer wieder mal und denkt sich schon immer wieder mal, oh, die sind ja hübsch und so. Aber selbst da ist es wahrscheinlich eher so ein, naja, er ist halt ein Teenager. So, der wird da von zwei attraktiven Mädels angesprochen.
Der würde halt, ist halt in einem Alter, wo man auch den Schwengel zwischen zwei Scheiben Toast stecken würde, weil selbst die attraktiv wirken. Ne? Also von daher.
Also ich habe das nie gemacht. Sprich für dich.
Ich auch
Sprich
nicht.
Für dich,
ich Gabby. Auch nicht.
Ah, ja, ja. Ah,
zumindest Ketchup nee, aber noch mit deswegen, drauf.
Also es wirkt zumindest in der Hinsicht dann deutlich authentischer, dass es halt eben noch nicht so krass mit der Tür ins Haus fällt. Ich meine, bei Second Prettiest Girl in My Class hat das deshalb funktioniert, weil es dann einen kleinen Typeskip gab. Na, da hat man sich das dann einfach erspart. Hier will man dann ich weiß nicht mal, ob es wirklich, es hat einen Romance-Tag. Ich will mich jetzt auch nicht spoilern, deswegen gucke ich extra nicht in die genaueren Tags. Von Folge 1 aus könnte ich gar nicht mal so unbedingt ableiten, ob das jetzt hier wirklich ein Romance-Anime wird. Also ob es jetzt wirklich um explizite Liebesbeziehungen geht oder ob es nicht eher auf so einem Level von einem leichten Crush und wir verbringen Zeit miteinander bleibt. Wäre ich ehrlich gesagt auch fein mit.
Mir wurde leider tatsächlich vorgestern erst zweimal auf Twitter das Finale vom Manga reingespoilert. Einfach so, ich konnte es nicht mal verhindern.
Ja,
und gut, ich werde es nicht
uns
verraten.
Jetzt nicht spoilern wirst. Ja, nett von dir.
Aber ja, ich weiß zumindest dadurch jetzt so, in welche Richtung es gehen wird. Und Aber
das wirst du
nicht
sagen.
Wird sich jetzt auch nicht auf meine Bewertung irgendwie beeinflussen. Weil so an sich ist halt einfach so, als ich kann mir das ganz gut vorstellen als ein Titel, wo es einfach auch um Menschen geht, die gemeinsam so ihr Hobby verfolgen und ein bisschen zusammen abnörden und so und sowas. Keine Ahnung, schaue ich mittlerweile einfach ganz gerne, weil ich auch einfach auch ein Mensch bin, der mit anderen Menschen zusammen gerne abnördet und dadurch passt das. Finde ich das eigentlich ganz nett. Ja.
Nee, kommen wir zu den Zahlen, außer du hast noch
was
dazu zu sagen. Okay. Auf MRL haben wir eine 7,58 bei 5370 Bewertungen. Stand ist auch hier der 17.06.2026. Unsere Community gibt eine 4,73 bei 11 Bewertungen. Gabby.
Oh, ich schwanke extrem zwischen zwei Zahlen. Ich gebe hier mal die niedrigere, aber das kann sich durchaus noch ändern. Ich würde eine 6 von 10 geben. Aber schon mit einer starken Tendenz zu einer 7. Endo.
Ich gehe den Schritt, ich gebe hier eine 7. Ich fand das cute und unterhaltsam und habe Lust auf mehr.
Vor allem auf mehr Fragen nach Bürgerämtern.
Das ganz besonders, ja.
So, das war's für heute. Endo, du darfst heute unsere anderen Inhalte pluggen.
Okay. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann gebt doch diesem Podcast 5 Sterne bei Apple und Spotify. Damit sorgt ihr dafür, dass der Podcast noch mehr Leuten vorgeschlagen wird und wir erfolgreich werden und Geld zählen können und was weiß ich nicht alles. Und wenn ihr euch denkt, boah, ich hätte richtig Bock, auch mal in die Anime hineinzuschauen, dann könnt ihr das normalerweise jeden Donnerstag um 19.30 Uhr unter nanaone.net/livestream tun. Momentan haben wir leicht abweichende Streamzeiten. Die sind allerdings im Livestream-Channel auf unserem Discord gepinnt und ihr findet es außerdem beim Nana One Contime Instagram. Das heißt, da könnt ihr euch dann über die nächsten paar Streamzeiten informieren. Ansonsten merkt euch grundsätzlich Donnerstag 19.30 Uhr nanaone.net/livestream. Und auf dieser Website nanaone.net findet ihr auch unseren Discord. Da ist der Livestream-Chat und es gibt eine quirlige Community, die sich darüber unterhält, warum Mushoku Tensei-Fans schlechte Menschen sind und viele andere Themen. Ansonsten gibt es auch normalerweise jeden Sonntag um 20 Uhr den Nana One Retro-Stream. Da wird alter Stuff aus den 90ern geschaut, da sind wir jetzt in der heißen Phase, in der einige oder immer mehr Klassiker erscheinen.
Oh,
das ist eine tolle Sache und deswegen kann man sich das geben. Auch da gelten momentan abweichende Streamzeiten im besten. Schaut einfach in den Sendeplan auf nanaone.net, da seht ihr, wann was in nächster Zeit so vonstatten geht. Und wenn ihr euch für Anime-Conventions und Cosplay interessiert, dann haben wir die nanaone Contime. Das ist ein Podcast meiner Wenigkeit, in dem ich mir alle möglichen Gäste aus allen Bereichen der Cosplay- und Convention-Welt einlade und mit denen über diese Themen schnacke. Wir haben jetzt kürzlich erst eine neue Folge aufgenommen. Die ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht geschnitten, aber es ist eine wahnsinnig tolle Folge mit echt verdammt coolen Gästen, mit einer richtig coolen Truppe geworden. Also da lohnt es sich, die Augen offen zu halten. Und da gibt es auch einen Instagram-Account zu, @nana1contime ist da der Handle. Da findet ihr ganz viel Berichterstattung und Fotos und Impressionen über Cons. Und außerdem seid ihr da auch immer up-to-date, sowohl was die Contime als auch den Anime-Podcast angeht. Und dann hat ein Bekannter von uns noch einen Bonus-Podcast aufgehangen. Ich würde sagen, den hängen wir einfach an diese Folge hinterher dran. Ne? Der ist nicht sonderlich lang, aber ich würde sagen, was da gesagt wird, ist alles sehr, sehr wichtig. Also man sollte ihn sich schon anhören. Ja. Ist
kurz, aber Horz. Und damit folgt jetzt der Mitchcast. Viel Spaß. Tschaußen.
Mitch, tschüss.
Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nana1.net/podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet Donnerstag ab 19.30 Uhr unseren Livestream ein. Wollt ihr uns etwas Gutes tun, schreibt uns euer Feedback in die Kommentare, macht unseren Podcast bekannt und bewertet uns auf iTunes. Das Lied im Intro und Outro hat den Namen Darkness und ist von Fabio Confalone.